lieben Zuschauer, eine weitere Folge von Live aus dem Kölner Keller, Folge 9. Der Gast wird gleich vorgestellt. Aber zunächst schalte ich mal nach Berlin zur neuen Bundesfamilienministerin Eberhard von Elterlein. Schönen guten Abend.
Ja, ich freue mich sehr über die Ernennung. Vielen Dank, vielen Dank. Ich werde in 3 Monaten zurücktreten, aber bis dahin werde ich möglichst viel Dilettantisches anstellen. Ich werde mir alle Mühe geben. Hab auch die Rückendeckung von Olaf Scholz und freue mich sehr, dass ich heute Abend hier da sein darf und gebe zurück an den Rhein.
Lieber Eberhard, wir waren ja gestern beim Abseits-Podcast zu Gast und was mir da sehr gut gefallen hat, ist, dass die Jungs sich gegenseitig vorgestellt haben. Ich habe dich jetzt hier mit Klarnamen vorgestellt. Das wäre doch ganz nett, wenn du das jetzt mal mit mir machen würdest. Bring da mal was Neues rein. Und dann muss auch geklatscht werden, so wie ich das eben gerade bei dir gemacht habe.
Also, ich freue mich über meinen Co-Kommentator Martin Wunschok, der mit mir den Podcast Tempelfunk seit August macht. Er ist der Macher, er ist der Erfinder, er ist der Merchandiser. Und ich freue mich immer mit ihm zu Gast hier zu sein und begrüße ihn heute Abend bei diesem Podcast ganz herzlich.
Gut, Eva, da müssen wir noch ein bisschen dran feilen, aber so fürs erste Mal und so spontan war es okay. Nun gut, kommen wir nun zur Perle des heutigen Abends. Wir haben festgestellt bei der Analyse unseres Publikums, dass wir viel zu viel alte Säcke im Publikum haben. Das wollen wir jetzt ein bisschen verjüngen. Und womit geht das am besten? Mit attraktiven Frauen. Die haben wir nicht gekriegt, dafür sind wir zu unbekannt, aber mit einem frischen, jungen Gesicht. Er ist der natürliche Nachfolger von Leuten wie Wolf Fuß und dem geschätzten Kollegen Buschmann. Und als er gehört hat, Einladung vom Tempelfunk und da gibt es auch ein Bierchen, ja, da ist er doch mit dabei. Wir begrüßen recht herzlich und sind wie immer hoch erfreut, einen so tollen Gast bei uns zu haben im Kölner Keller. Herzlich willkommen von Magenta Sport, RTL Plus und, Christian Strassburger.
Ja, Wahnsinn. Wunderschönen guten Abend. Grüße an die Hörerinnen und Hörer. Martin Eberhard, es ist mir eine große Ehre, hier sein zu dürfen. Und meine Güte, ihr seid ja richtig geil drauf. Ich freue mich auf mein Übergangsgeld nach diesem Podcast und bin gespannt, was ihr alles mitgebracht habt.
Lieber Christian, wir machen das immer so, Eberhard macht die Eröffnungsfrage. Das machen wir heute nicht, Eberhard, weil lass mich die bitte heute mal machen. Du wirst gleich merken, warum. Und Christian, dich würde ich mal bitten, dass du dich vielleicht mal so in 60 Sekunden kurz mal vorstellst, der geneigten Zuhörerschaft. Und dann gehen wir medias res und nehmen dich auseinander. Dann kann ich noch 2 Schlucke trinken und bis gleich.
Ja, dann einen wunderschönen guten Abend, einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen, wo auch immer und wann auch immer ihr uns hört. Mein Name ist Christian Strassburger. Ich bin Fußballkommentator bei Magenta Sport, bei RTL, bei der Virtual Bundesliga und so weiter und so fort. Ich bin noch 32 Jahre jung und ich freue mich, dass ich diesen Traum, den ich einmal hatte als Kind, heute meinen Beruf nennen darf. Aktuell wohne ich seit ein paar Monaten sogar auch in Köln. Ja, erfreue mich hier zum Beispiel dem ein oder anderen Spargelessen oder auch dem ein oder anderen Kölsch. Ich habe hier ganz tolle Freunde. Ist ein tolles Leben. Ich bin super glücklich. Ich glaube, das ist etwas, was jeder als Ziel hat für sein Leben. Unter anderem deswegen, weil ich so wunderbare Stunden und Minuten verbringen darf in so Podcasts wie diesem hier mit so tollen Leuten. Ich freue mich drauf. Ich glaube, damit habe ich alles gesagt.
Gut, Christian, du hast noch ein bisschen Band auf der Spule gelassen, hast noch nicht alles runtergequatscht. Dann fange ich jetzt mal mit der ersten Frage an, die du eigentlich schon zerschossen hast, weil die erste Frage, Eberhard macht dir hier immer das Konzept, weil er ja staatlich geprüfter Journalist ist im Gegensatz zu mir. Du bist in Düsseldorf geboren, hast jetzt aber auf die gute Seite gewechselt nach Köln. Aber wie kommt man dann als gebürtiger Düsseldorfer dazu, Gladbach-Fan zu werden?
Tja. Das ist eine gute Frage und die ist aber auch ganz einfach beantwortet. Ich bin zwar in Düsseldorf geboren, habe dort auch, glaube ich, die ersten 7 Jahre meines Lebens verbracht. Dann ging es aber relativ schnell nach Mönchengladbach. Und ich war noch gar kein Fußballfan damals, sondern ich war vor allen Dingen Formel-1-Fan. Ich erinnere mich noch heute, als wäre es gestern gewesen, es klopfte an der Tür. Eine Nachbarin war da, meine Mutter ging ran und irgendein Gespräch haben die geführt. Und dann hieß es auf einmal, ja, ihr Sohn, der guckt gerade bestimmt Fußball. Und dann hat meine Mutter gesagt, nee, der interessiert sich nicht für Fußball, der guckt gerade Formel 1. Ich habe das einfach geliebt, Formel 1, Michael Schumacher, Ralf Schumacher, unser Heinz-Harald Frenzen, Nick Heidfeld und wie sie alle hießen damals. Das hat mich richtig elektrisiert. Aber irgendwann dann mit der Schule waren wir am Bökelberg damals. Es war wirklich grausam kalt. Borussia Mönchengladbach hat 1-0 gewonnen. Aber bei diesem Tor bin ich, das war so steil am Bökelberg, ungefähr 12 Meter runtergefallen, habe mir Gott sei Dank nichts getan, aber irgendwie hat mich das dann gecatcht. Seitdem war ich Borussia Mönchengladbach-Fan. Unter anderem auch deswegen, weil ich beim nächsten Mal, als ich dort war, habe ich einen Ball gefangen und auf dem Ball war so ein Aufkleber drauf und da konnte ich was gewinnen. In der Geschäftsstelle habe ich so einen wunderbaren Beachstuhl bekommen und ja, dann haben sie mich natürlich gekriegt. Deswegen Borussia Mönchengladbach.
Ebert, reicht dir das als Antwort?
Ich bin selbst ich bin ja, wie man sieht, ein paar Jahrzehnte älter als du. Die Zeit habe ich erlebt, der Fohlen, Hennes Weisweiler, ich war großer Fan von Allan Simonsen. Bist du damit auch dann konfrontiert worden? Hast du das irgendwie mitgekriegt durch den Vater? Oder weil das war ja schon eine sehr legendäre Zeit damals.
Das habe ich nicht direkt mitbekommen. Ich bin natürlich dann Fan geworden, als das deswegen als Fußball durchging, weil halt der Fußball mit dabei war. Aber das, was Borussia da damals gespielt hat zu Zeiten des Bökelbergs, als ich dann Fan geworden bin, das hatte mit Fußball nicht viel zu tun. Aber es gab halt viele Kämpfer, für Igor Demo, Fußballgott zum Beispiel, Ari van Lent, den ich bis heute noch verehre, Jörg Stiel im Tor. Wenn man sich dann irgendwann davon ja elektrisieren lässt, dann beschäftigt man sich natürlich auch mit dem Mythos. Das geht ganz schnell in Mönchengladbach. Da ist auch hier und da immer was zu lesen gewesen auf irgendwelchen Wegen. Und dann stand hier an der Bushaltestelle dann auch immer am Hauptbahnhof Hennes Weisweiler. Und dann konnte man sich die Tafeln durchlesen, wer das überhaupt war und so. Und so langsam hat es dann begonnen. Und als ich mich natürlich immer mehr dafür begeistern konnte mit 11, 12 Jahren und immer an den Bökelberg gegangen bin, irgendwann dann auch in den Borussia-Park, es dann auch Internet gab, ich Bücher gelesen habe, dann wusste ich natürlich, was das für ein Mythos ist, 70er Jahre. Also es gibt kaum einen größeren Verein in Europa und das ist kein Scherz.
Sehr interessant. Wann kam denn bei dir der Zeitpunkt in deinem Leben, wo du gesagt hast, Mensch, Fußballfan, das ist die eine Sache, aber ich quatsche auch gerne über Fußball. Ich glaube, ich werde mal Sportmoderator.
Ja, das kam dann auch mit der Zeit. Also so, wie ich gerade sagte, so 11, 12 habe ich dann zu Hause wirklich mich für Fußball begeistert, aber gleichzeitig auch für Fernsehen. Ich habe alles im Fernsehen geguckt, jede Show, jede Sendung. Ich habe sogar türkisches Fernsehen haben wir damals bekommen, warum auch immer. Das habe ich mir dann angeguckt, TRT, zweite Liga Türkei, immer sonntags zum Beispiel. Das hat mich fasziniert. Irgendwann habe ich, wenn ich im Stadion gewesen bin, zuallererst geschaut, wer ist denn unten der Reporter? Wer kommentiert denn gerade vielleicht? Ich kannte die Gesichter im TV genauso wie die Fußballspieler heute. Also hätte es damals ein Panini-Heftchen gegeben zum Einkleben, was weiß ich, mit Reinhold Beckmann, mit Jörg von Torra und wie sie alle hießen, dann hätte ich das auch gesammelt. Ich habe dann irgendwann so ein Aufnahmegerät geschenkt bekommen und habe dann dort immer Sendungen drauf gesprochen. Das war nicht immer nur Fußball, das hatte auch Sendungen, die ich erfunden habe, Quiz-Sendungen, VIP-Sendungen, die ich dann sozusagen vor keinem Publikum, aber es war ein imaginäres Publikum, aufgezeichnet habe. Und da kam die Begeisterung. Und dann ist das wie so ein klassisches Ding, irgendwann dann mal Radio AG, Praktikum und so weiter und so fort. Das war ein Weg, da hätte ich auch damals nicht gedacht, dass er so hart wird, aber es hat sich gelohnt, den zu gehen und den Weg gehe ich ja immer noch.
Praktikas, ganz kurz danach gehakt, wo hast du zum Beispiel gemacht, die Praktikas? Bei bekannten Sendern?
Ja, zum Beispiel bei Sport 1 oder auch bei damals Liga Total. Also da ist damals schon zusammengekommen, was zusammengehört. Magenta Sport, ich habe ja, mein Blut ist ja Magenta. Da war ich damals dann schon Praktikant, das hätte ich natürlich damals nicht erwartet. Es gab ja mal so eine Zeit, da hatte Liga Total die Bundesliga-Rechte, richtig, mit absoluten Größen. Johannes B. Kerner, Oliver Welke, Wolf Fuß damals kommentiert und. Und da durfte ich dann ein paar Monate Praktikum machen. Bei Sky war ich dann auch Praktikant, natürlich auch bei kleineren Sendern. Ich habe dann auch mal im Stadtfernsehen in Mönchengladbach mitgemacht, bis ich dann gemerkt habe, okay, der Chefredakteur dieses Stadtfernsehens, von dem lernst du eher nichts. Deswegen ist es besser, dass wir hier mal einen Punkt machen. Und so ging es dann weiter, immer Schritt für Schritt. Und irgendwann landete ich dann bei Rot-Weiß Oberhausen. Und da ist die Geschichte losgegangen sozusagen.
Bei Sky hast du einen berühmten Mann getroffen hinterm Mikro, Fritz von Thorn und Taxis. Der hat dir, wie man hören kann, nach einer Real-Life-Reportage den Kopf gewaschen und hat gesagt, so geht das nicht. Was hast du denn verbrochen?
Tja, was habe ich verbrochen? Also ich habe damals im Praktikum ein Spiel kommentieren dürfen, Hannover 96 gegen Schalke, live on tape sozusagen. Und ja, das hat dann der Fritz von Thurn und Taxis sich angehört und hat gesagt, wir setzen uns da zusammen. Das war natürlich schon mal Weltklasse. Also damit habe ich ja gar nicht gerechnet als Praktikant. Und dann haben wir uns auch zusammengesetzt und dann kam er mit so 3, 4 Zetteln, 18 verschiedene Farben, alles so markiert. Und jetzt habe ich gedacht, jetzt geht's los. Und es ging auch los, allerdings eher negativ. Er hat mir mehr oder weniger mitgeteilt in diesem Gespräch, für mich wird's schwer. Bei Sky hat er gesagt, sieht er keine Chance für mich, also in der Bundesliga. Er hat dann gesagt, vielleicht gibt es irgendwann mal irgendwelche Player, wo du es dann versuchen könntest. Aber im Prinzip hat er mir gesagt, so wie du das da machst, so geht das nicht. Ich weiß heute nicht mehr im Detail, was er da meinte. Ich weiß ein, zwei Sachen noch, die vielleicht im Nachhinein keinen Sinn gemacht haben. Aber ich weiß auch noch 3 bis 8 Sachen, die Sinn gemacht haben. Auf jeden Fall hat dieses Gespräch dazu geführt, dass ich kurz mal den Fokus verloren habe, dann mich aber wieder aufgerafft habe und mir gesagt habe, okay, wie kann man denn diese negative Kritik vielleicht positiv umsetzen? Wie kann ich das denn nutzen? An was kann ich denn arbeiten? Und als ich das gemacht habe, ja, irgendwie konnte man einen anderen Weg einschlagen und vielleicht auch als Appell für den einen oder anderen oder hoffentlich auch die ein oder andere, die zuhört und auch zum Beispiel Fußballkommentatorin oder Kommentator werden will. Ich war jung und habe gedacht, ich kann alles. Leute, holt mich ran, ich mache das WM-Finale, ich bin bereit. Ich war aber nicht bereit. Ich habe gedacht, ich wäre bereit. Was soll das denn sein? Fußballspiel, egal was es ist, das werde ich ja schon irgendwie da hinkriegen. Aber das ist einfach nicht so. Man muss gewisse Dinge mitbringen. Man muss sich mit dem Spiel beschäftigen. Man muss sich mit der Materie beschäftigen. Man muss an sich arbeiten. Man muss auch wissen, wie man spricht, nicht einfach nur drauf lossprechen. Man muss wissen, wann man Pausen machen muss. Man braucht einfach auch Erfahrung. Und vor allen Dingen braucht man ein Stück Respekt, viel Respekt, viel Demut und irgendwann auch daraus resultierend den Glauben an sich selber, das alles zu vereinen und dann loszulegen. Und dafür brauchte ich dann einfach noch mal ein paar Jahre und habe das dann irgendwann, habe ich die Chance bekommen. Und dann erinnere ich mich heute einfach immer nur zurück an das, was Fritz von Thurn und Taxis sagt und kann ihm nur dafür danken.
Bei uns ist es ja ähnlich. Jede Folge denken Eberhard und ich, wir sind bereit, jetzt kann es losgehen. Jedes Mal knallen wir die Folgen an die Wand. Aber wir arbeiten an uns. Und Christian, was mir bei dir aufgefallen ist, so wie du es sagst, wir haben uns ja in Mannheim kurz mal kennengelernt. Wir hatten via Instagram geschrieben und beim Auswärtsspiel von Eintracht Braunschweig bei Waldhof Mannheim habe ich mich ja so ein bisschen an dich rangeschmissen, wollte ein bisschen was von deinem Fame abkriegen. Und du warst so nett und hast kurz vor Anpfiff noch ein kleines Video mit mir gedreht. Und für unsere Zuschauer ist es wirklich so, erstmal ist der Christian ein übelst netter Kerl, hat da gesessen in seiner Kommentatorenbox, war komplett entspannt. Ich kam da angehechelt und er hat sich wirklich für mich Zeit genommen und hat dieses Video mitgemacht. Es war wirklich so auf Knopf gedrückt und Christian hat gleich performt, also wirklich absoluter Profi. Und das fällt so einem Amateur wie mir natürlich gleich auf. Ja? Also, dass das wirklich so professionell rüberkommt und du genau weißt, Gestik, Mimik, Sprache. Und da können so Amateure wie wir auch eine ganze Menge von abkupfern und uns abgucken. Ganz klasse. Eberhard, weiter mit der nächsten Frage. Du wolltest bestimmt fragen, du bist dann bei RWO gelandet. Wie ging es dann weiter? Eberhard, bitte.
Genau, also wo du sagst, naja, die haben dir jetzt sozusagen die Sky-Karriere verwehrt und du musst mal woanders gucken. Wenn ich dann auf deine Vita gucke, ist es ja vielleicht gar nicht so ein Zufall, dass du dann bei RWO und dann beim Bökelberg gelandet bist, beim Fohlenradio. War das der Weg, den du auch wolltest? Und was hat dir der gebracht? Du hast ja dann quasi die andere Seite so ein bisschen von den Vereinen her kennengelernt.
Ja, was heißt also, wollte, kann ich glaube ich nicht sagen, weil damit habe ich ja gar nicht gerecht, meinen Gedanken drin. Aber es war schon richtig, dass ich mir diese Flausen aus dem Kopf habe nehmen lassen, im Sinne von, du startest sofort, sagen wir mal dann in der zweiten Liga. Ja, das ist einfach Quatsch, das ist so funktioniert das nicht. Man muss das ganze Ding, man muss das Fundament gießen. Ich wollte schon oben ins Dachgeschoss einziehen, wollte mir da schon schön den Jacuzzi anmachen, Champagner ins Glas schütten und ab dafür. Aber da hatte ich noch gar keinen Keller gebaut. Ja, also so funktionierte das nicht. Also hatte ich dann damals, den habe ich auch heute noch, einen wunderbaren Freund, den Florian. Und wir sind immer mal wieder zu Stadien gefahren, unter anderem Niederrheinstadion. Und dann waren wir da. Geile Stimmung. Es roch noch schön nach Bratwurst und Bier, die wir dann natürlich auch verzerrt haben. Und da war aber sonst nichts. Ich habe da geguckt, wie ich immer gucke, aber da ist irgendwie so mikrofonmäßig nichts passiert. Also habe ich bei RWO eine Mail hingeschickt an den damaligen Pressesprecher, Fabian. Und der hat sich auch relativ schnell gemeldet, hat gesagt, komm vorbei. Wir haben dann gesprochen. Ich habe ein bisschen gesagt, können wir nicht irgendwie einen YouTube-Kanal oder sowas? Der hat gesagt, alles klar, machen wir. Dann war noch einer mit dabei, der Max. Und Max und ich haben dann gesagt, okay, komm, dann starten wir jetzt einfach. Also haben wir irgendwie nach 3 Wochen den Trainer Mario Basler interviewt, haben Spielerinterviews geführt und uns so langsam so ein RWO-TV zusammengebastelt, das dann auch wirklich für die Verhältnisse damals, und wir hatten nur ein Mikro und eine Kamera, das war schon schön. Also ich habe heute noch Kontakt mit einem sehr guten Freund, Yannick Bakic, der war damals bei Fortuna Köln, und der sagt mir heute noch, die waren damals neidisch auf uns, dass wir sowas gemacht haben und sowas machen konnten. Das will ja schon was heißen. Und daraus resultierte dann irgendwann, dass ich Stadionsprecher werden durfte. Ich habe dann irgendwann dieses RWO-FM ins Leben gerufen, sodass ich auch mal dazu komme, Spiele zu kommentieren, immer die Auswärtsspiele. Und habe mir halt dort einfach die Erfahrung geholt, die ich benötigte. In Rüden, in Wattenscheid, in Krai und was weiß ich nicht alles. Das war für mich dann Champions League, weil das hat sich einfach geil angefühlt. Ich durfte Fußballspiele kommentieren und auf einmal merkte ich, ich brauche ja gar nicht Real Madrid gegen Bayern, Halbfinale Champions League, um glücklich zu sein, sondern Rot-Weiß-Oberhausen gegen den FC Krai, Tor 90+3. Das macht mich genauso glücklich und vor allen Dingen bin ich da vor Ort und werde da geschätzt und kann noch was lernen. Und ja, das hat mich begeistert und irgendwann hat Borussia Mönchengladbach gesagt, hör mal zu, der macht das da, der ist Gladbach-Fan, dann soll er das auch bei uns machen.
Erzähl mal, wie kam denn der Sprung zum Fohlenradio? Wer hat dich da angequatscht? Hast du Connections gehabt? Hat dich irgendwer gesehen, irgendwer gehört? Wurdest du angerufen?
Ich war damals sehr aktiv bei Twitter und habe dann immer so ein bisschen getwittert. Und damals war das echt noch ein wunderschöner Ort, Twitter. Heute ist es echt teilweise brutal anstrengend bis zum Kotzen. Sagen wir es mal so liebevoll. Aber damals war das noch ganz schön mit so seiner eigenen Timeline. Und da waren viele Borussia-Fans auch und sowas. Und ich bin dann da mal hingefahren, als Lucien Favre zurückgetreten ist. Habe dann da live übertragen mit Periscope, hieß das, glaube ich, damals. Ja, und auf einmal merkte ich schon, dass der ein oder andere Mitarbeiter bei Borussia Mönchengladbach schon wusste, wer ich bin. Einer unter anderem hieß Andreas Küppers, der dann auch irgendwann zum Direktor geworden ist bei Borussia Mönchengladbach. Der hat mich angesprochen, mit dem habe ich mich getroffen, dann auch mit anderen aus der Medienabteilung, Björn Kamis, Christoph Baumeister, übrigens heute einer oder eine meiner besten Freunde. Mit einem gehe ich gleich noch Spargel essen. Und ja, dann haben die gesagt, mach das doch bei uns. Und dann habe ich überlegt und dann hat sich irgendwann ergeben. Dann hat er nochmal angerufen, hat gesagt, wir beginnen im Januar, bist du dabei? Ich bin gerade nach Oberhausen gezogen, war festangestellt bei RWO. Ich war glücklich mit allem, aber dann habe ich gedacht, okay, das reizt mich, das mache ich. Aber habe ich gesagt, wir machen es so. Ich habe zwar studiert, ich habe es aber abgebrochen. Ich habe ein Abitur, 3,7. Ich habe irgendwann mal auch die Lust, Kinder in die Welt zu setzen. Und denen will ich sagen, hört mal zu, es ist wichtig, dass ihr etwas abschließt. Deswegen habe ich gesagt, Freunde, ich komme, ich mache das Radio, aber als Volontär. Gebt mir ein Volontariat, das mache ich dann 2 Jahre, dann bin ich ausgebildeter Redakteur und dann habe ich wenigstens das. Ja, und das haben die dann gemacht. Ich war Volontär, gleichzeitig Fohlenradio-Kommentator, habe dann irgendwann auch bei Instagram die Dinge moderiert, durfte bei YouTube Zeug machen und so weiter und so fort. Es war im Prinzip, trotz dass es Borussia Mönchengladbach war und Bundesliga, waren es 2 Schritte zurück, auch finanziell zum Beispiel. Aber ich habe das gemacht, weil ich wusste, okay, das bringt dich vielleicht auch im Leben weiter. Und ich hatte Gott sei Dank recht und bin sehr dankbar den Leuten bei Borussia Mönchengladbach, dass das alles so möglich geworden ist.
Da war ja dann auch der Kontakt mit bekannten Co-Moderatoren, die du hattest, Martin Stranzl, Oliver Neuwill und so. War das dann der erste Kontakt mit sozusagen der Fußballprominenz und wie war das für dich?
Ja, also ich habe im Prinzip 1:1 das Konzept, was ich bei RWO FM gemacht habe, mit nach Mönchengladbach genommen. Ich habe auch in Oberhausen mit Co-Kommentatoren gearbeitet, weil ich finde, das ist einfach eine super Farbe, vor allen Dingen in so einem Vereinsradio. Und das war mir dann auch wichtig, dass der Verein sagt, okay, da unterstützen wir dich, dass wir dann auch hier die großen Gladbach-Helden holen. Und dann habe ich natürlich die ersten Berührungspunkte gehabt. Kann mich erinnern, damals im Januar, wo wir gestartet sind. Ich glaube, das war Januar 2017 müsste es gewesen sein. Oder 2016. Guck mal, so krass ist das schon, dass ich das nicht mehr weiß.
17 war es.
Genau. Und da haben wir in Leverkusen gespielt. Oliver Neuville, einer meiner Helden. WM 2002, Finale. Er hat fast das Tor gemacht.
Postenschuss.
Wo ich ihn übrigens, immer wenn ich ihn sehe, rede ich mit ihm darüber. Ich spreche ihn immer darauf an, boah, was wäre passiert, wenn du den reingemacht hättest. Ne? Und dann sitzt er auf einmal neben mir, ist super nett, ist ein richtig toller Mensch und kommentiert mit mir dieses Spiel. Wir liegen 0-2 zurück in Leverkusen und gewinnen dann am Ende noch das Spiel 3-2. Das war im Prinzip so die Initialzündung für alles. Also das beschreibt auch ein Stück weit irgendwie nicht nur dieses Radio, sondern auch mein Leben. Manchmal hatte ich auch das Gefühl in meinem Leben, ich liege 0-2 zurück. Entweder dann bin ich auch als Verlierer vom Platz gegangen, konnte dann aber vielleicht das Rückspiel gewinnen oder ich konnte es noch zum 3-2 drehen. Also das war brutal emotional so im Rückblick. Und dann mit vielen Größen das Ganze da auch zu erleben, mit Stranze, mit Serdar Somuncu, auch mal um einen zu nennen, der nicht im Fußball-Business ist, mit anderen Legenden, das geht ja wirklich von Ari van Lent. Ich war mit Fritz von Thun und Taxis zum Beispiel dann ja auch in München am Mikrofon beim Sieg beim FC Bayern. Also das waren so viele tolle Momente, das werde ich alles nicht mehr vergessen. Ich müsste mir das alles mal irgendwie aufschreiben.
Christian, Ewart, Entschuldigung, kurze Zwischenfrage von mir. Serdar Somuncu, wie ist der so privat? Ich habe ihn einmal kurz getroffen, aber nicht richtig, beim Barber. Da lagen wir quasi nebeneinander und wurden quasi rasiert. Er kommt ja sehr extrem rüber. Also man muss ja ein Faible für ihn haben. Wie ist der so privat?
Also ich kann dir sagen, wenn ich Serdar Somuncu, ich habe mit Knippi und Serdar haben wir zum Beispiel eine WhatsApp-Gruppe, die Borussia Boys, da besprechen wir dann in unregelmäßigen Abständen das, was im Fußball so bei Borussia Mönchengladbach passiert. Das ist immer sehr meinungsstark, kann ich sagen. Aber wenn ich dem Serdar jetzt eine WhatsApp schreiben würde, hör mal zu, ich habe dies und das, ich habe jenes, ich habe eine Frage, ich habe was auch immer. Das dauert 5 Minuten, dann ist der da. Serdar Somuncu ist einer der Menschen, also die ich kenne, mit der reinsten Seele, mit einem reinen Herzen. Der ist ein ganz warmer Mensch, ein ganz toller Mensch. Der ist ruhiger, als man das denkt. Wirklich, man kann mit ihm auch lachen, Spaß haben. Man kann mit ihm aber auch die ganze Klaviatur des Lebens bespielen, die schwarzen Tasten. Er kann einem helfen, er kann einem zum Lachen bringen, er kann einen trösten, wenn man weint. Er hat einen Tipp parat, wenn man einen braucht. Ich muss sagen, dass ich das große Glück habe, mit einem Menschen zu tun zu haben wie Serdar Somuncu. Das ist für mich eines der größten Geschenke dieses Lebens.
Christian, dann grüß ihn doch mal ganz lieb von uns. Unbekannterweise von seinem Barberkumpel, den er nie richtig kennengelernt hat, aus Köln-Longerich. Wir hätten ihn auch ganz gerne mal hier in der Sendung. Also wenn du vielleicht am Ende der Sendung sagst, Mensch, mit den beiden Typen war doch ganz nett, empfehl uns bitte weiter. Eberhard, bitteschön, nächste Frage.
Aber nur, wenn er auch so ein T-Shirt bekommt.
Pass auf, Christian, da muss ich kurz was zu sagen. Ganz kurz, auch für unsere Zuschauer. Wir waren ja, wie gesagt, gestern beim Abseits-Podcast. Wir haben heute viele Ritterschläge bekommen für unser Dahlmann-Interview, was ja heute live ging. Und es wird sich jetzt natürlich rangeschleimt bei uns. Ne? Es will jetzt natürlich jeder Fame abkriegen. Ich will noch mal kurz sagen, wir haben Kaffeebecher, wir haben T-Shirts und bald haben wir auch Caps. Die Caps werden wir erstmals tragen am 38. Spieltag im Eintrachtstadion Hamburger Straße. Eberhard und ich sind in der Business Lounge im Eintrachtstadion. Also bei uns gibt es Bier aus Gläsern dann. Ja, wir müssen uns hier nicht irgendwo an der Bratwurstbude anstellen. Nichtsdestotrotz kostet das hier alles Geld. Christian, aber kein Thema. Kriegen wir alles hin. Und da muss ich nochmal abschließend sagen, der Thomas Wagner, jetzt muss ich den Kaffeebecher wieder ins Bild holen, den wollten wir eigentlich auch hier so einen Kaffeebecher schicken. Und ich hatte ihm dann noch gesagt, also nach dem Interview, er soll mir bitte mal seine Adresse geben. Naja, kam bis heute keine Adresse. Ich wollte jetzt auch nicht hinterher stalken, weil es ist immer so in Köln ein bisschen komisch, wenn Männer anderen Männern hinterher schreiben und nach der Adresse fragen, wenn da nichts kommt. Wenn du ihn nochmal siehst, den lieben Thomas, da kommen wir nachher vielleicht nochmal auf eure freundschaftliche Beziehung zu sprechen, dann sag ihm doch bitte, er soll mal seine Adresse da lassen, kriegt auch einen Kaffeebecher. So, das war mein Einwurf. Ich weiß nicht, wo wir stehen geblieben sind, Eberhard, aber du kannst
dich weitermachen. Wir waren bei den Gästen. Du hast die Spule ist dann auch fertig. Ich fand interessant, dass du versucht hast, Hannelore Kraft als Co-Moderatorin zu bekommen. Die hast du aber nicht gekriegt. Das heißt, du wolltest auch bewusst Leute, die mit dem Sport nichts zu tun haben. Und warum hat sie abgesagt?
Ja, natürlich bewusst, weil es gibt viele, 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 viele Borussia Mönchengladbach-Fans, auch von denen man das nicht denkt, die in der Öffentlichkeit stehen. Und da wollte ich einfach mal ein Bild zeichnen, dass die Leute da draußen sehen, krass, wir sind ja wirklich so groß. Ja, das ist jetzt nicht irgendwie da erzählt oder sowas, sondern wir sind einfach ein Mythos. Und da gibt es in allen Ländern und auch allen Städten dieses Landes Fans von A bis Z, unter anderem Hannelore Kraft, die ich dann mal interviewt habe und sie kennengelernt habe. Und da habe ich gemerkt, meine Güte, boah, die wusste, glaube ich, mehr, zumindest auf jeden Fall über diese Zeit, die du vorhin angesprochen hast, Eberhard, wo ich halt noch nicht gelebt habe. Die ist richtig drin in diesem Borussia-Fieber. Und ich habe sie dann gefragt und sie hat dann irgendwann zurückgerufen, wirklich. Ich hatte unbekannte Nummer, bin rangegangen und dann sagte sie, ja, hallo, hier ist Hannelore Kraft, hallo Christian. Und da habe ich gesagt, okay, ich war so sprachlos, wie ich das jetzt bin, wenn ich darüber nachdenke, so war ich dann auch. Sie hat sich dann herzlich bedankt für die Einladung, hat gesagt, sie würde es auch wirklich gerne machen. Aber es war relativ kurz, nachdem sie ja nicht gewählt wurde zur NRW-Ministerpräsidentin, also nicht wiedergewählt. Das war ja schon sehr überraschend und hat gesagt, sie macht in der Öffentlichkeit nichts mehr. Und das hat sie bis heute durchgezogen. Und da muss man mal sehen, was das bitte für eine Ehrenfrau ist. Ja, also ich hätte mir, ich muss jetzt weder sagen, in welche Partei ich wähle oder sonst irgendwas, aber die Politikerin Hannelore Kraft, wer auf die verzichten kann, das muss dann wirklich ein sehr reiches Land sein, weil diese Frau in irgendeinem Kabinett, ob auf Bundes- oder Landesebene, das kann nur positiv sein. Was da damals schiefgelaufen ist, das weiß ich nicht mehr, aber wenn sie nochmal zurückkommen würde, meine Stimme hätte sie sicher.
An Hannelore Kraft, ehemalige Ministerpräsidentin von NRW, selbstverständlich auch jederzeit gerne hier willkommen im Talk. Also wenn wir jetzt vielleicht noch Starthilfe geben können, es wird vielleicht im Kabinett demnächst ja mal wieder was frei. SPD-Parteibuch, Frau, sollte ja eigentlich klappen. Entschuldigung, Eberhard.
Ja, gut, falsche Partei für dich, Martin, aber es ist, niemand ist perfekt. Das ist ja auch nicht schlimm. Die andere Geschichte, die ich gerne jetzt wissen wollte, das Fanradio hast du dann ja 2021 verlassen. Gab es da spezielle Gründe oder was warst du dann weiter in deiner Entwicklung? Wieso bist du dann gegangen, wenn das so schön war?
Ja, man soll doch aufhören, wenn es am schönsten ist, oder? Eberhard, das hast du in deinem Leben doch auch das ein oder andere Mal gemacht.
Ich bin immer gegangen, wenn es zu schön wurde. Ich habe die Leute dann im Stich gelassen, genau.
Also es war ein langer Prozess, ganz ehrlich, das war eine der schwersten Entscheidungen meines Lebens bis dahin, weil ich gedacht habe, ja, ich weiß jetzt nicht, also es kann natürlich immer wieder auch sein, dass ich etwas nicht mitbekommen hätte, aber ich sag mal so, 5 Jahre hätte ich das bestimmt noch machen können, ohne dass mich da jemand rausgeschoben hätte, hoffentlich, das werfe ich jetzt einfach mal so in den Raum. Aber ich habe gemerkt, irgendwie im Laufe der letzten Saison, ich glaube, das Ganze war wie irgendwie ein Märchenbuch. Und das hatte verschiedene Seiten und das war dann mal schön, dann war es mal nicht schön, dann wurde es mal spannend, dann wurde es mal kurz auch mal 2, 3 Seiten langweilig. Aber man merkte irgendwann das Buch, das sieht schon schön nach Happy End aus, aber eben halt auch nach End. Ich habe für mich gemerkt, das ist jetzt hier zu Ende. Noch eine Saison. Irgendwann wäre es vielleicht Arbeit in Anführungszeichen gewesen. Und das wollte ich nie, dass es das ist, dass man sich denkt, boah, und jetzt muss ich am Samstag wieder nach Hoffenheim und zum 8. Mal die Pre-Zero Arena und zum 500. Mal in Freiburg verlieren und so weiter und so fort. Das wollte ich nicht, dass das irgendwann vielleicht mal entsteht. Außerdem hatte ich ja das Glück, dass dann die Europameisterschaft kam. Es kamen dann schon andere Anfragen, wo ich mich dann am Ende entschieden habe, das mit RTL zu machen, mit meinem Haus- und Hofsender Magenta Sport und zu sagen, weißt du was, du gehst jetzt raus, du wirst jetzt freier Journalist und bei Borussia Mönchengladbach machst du genau das, was du die 18 Jahre zuvor gemacht hast oder 16 Jahre zuvor, nämlich einfach nur noch Fan sein. Das hat sich richtig angefühlt. das hat was gebraucht. Da hatte ich auch hier und da mal Angst. Ist der Schritt jetzt richtig oder was auch immer? Aber immer in meinem Leben war das so, wenn ich so Angst hatte, wenn ich wirklich krass darüber nachgedacht habe, dann war das ein Zeichen, mach das jetzt. Und deswegen habe ich es gemacht und ich habe es auch nicht bereut.
Ich würde gerne eine Frage stellen und das Thema Gladbach abschließen, bevor wir dann diese eine Farbe wählen, da, die in deinem Blut wabert. Ich habe gerade den vergessen. Ich habe das auch mit Thomas Wagner gefragt, weil ich das so bewegend fand, der Rückzug von Max Eberl. Du hast ja selbst in Gladbach jahrelang Fohlenblut geschnüffelt, bevor halt Magenta kam. Was ist denn dein Eindruck? Warum ist der gegangen? Du hast ja nun wirklich Nähe.
Ja, also es gab in den 5 Jahren bei Borussia Mönchengladbach auch Gott sei Dank viele tolle, zum Beispiel Europapokalreisen, wo man Max Eberl dann abends beim Essen dann auch mal wirklich kennengelernt hat, natürlich über die Jahre sowieso, weil das ein sehr nahbarer Geschäftsführersport war, der jeden Mitarbeiter im Übrigen, das sage ich deswegen, weil es nicht selbstverständlich ist leider, auch mit dem Namen kannte, auch vielleicht hier und da die Geschichte kannte, der sich einfach interessiert hat für Menschen. Das war einfach ein grandioser Mensch, aber ich hatte das Gefühl auch irgendwann in diesem letzten Jahr, wo ich ja dann auch für mich entschieden habe, die Reise ist hier zu Ende, dass sich vielleicht auch ein bisschen was verändert hat. Ich hatte natürlich damals keine Ahnung, also ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass es am Ende so kommt, wie es kommt. Aber vielleicht war Max Eberl einfach wirklich mit seinem Latein am Ende, vielleicht hatte er, oder das hat er auch gesagt, war am Ende seiner Kräfte, vielleicht hat er einfach gemerkt, ich kann hier mit 110%, die ich reinlege, nichts mehr ändern. Ich kann hier nichts mehr auf die Straße bringen. Ich habe vielleicht nicht mehr die Kraft, jetzt nochmal, weil weniger Geld etc., nochmal einen Neuanfang zu starten. Und dann hat er gesagt, mache ich den Weg frei, weil das hat man wirklich gemerkt und das ist auch nicht so. Er hat den Verein geliebt. Er hat den Verein wirklich geliebt. Borussia Mönchengladbach ist ganz tief in seinem Herzen. Und was man liebt, dem will man ja nicht wehtun. Also ich habe auch in meinem Leben, liebe ich ganz viele Menschen oder habe Menschen geliebt. Was war das denn für eine schwere, oder was waren das für schwere Momente, wenn dann mal einer vor dir gesessen geweint hat, weil du ihm wehgetan hast? Und jetzt muss man sich das vorstellen, dass Max Eberl das mal, ich sage jetzt mal 54.000 und nur den Borussia-Park, mal 54.000 Menschen wehtut, immer wieder, immer wieder. Wie willst du das als Mensch aushalten? Und da hat er einfach die Reißleine gezogen und gesagt, bis hierhin und nicht weiter. Da ist mir auch der Zeitpunkt egal. Ein Max Eberl kann das selber entscheiden. Wir sind da, wo wir sind mit Borussia Mönchengladbach, weil Max Eberl dafür gesorgt hat. Er war einer der Garanten dafür, neben natürlich noch Lucien Favre etc. Aber Ich habe das auch einerseits natürlich traurig wahrgenommen, aber andererseits auch als Chance empfunden. Für ihn, für den Verein, denn ich habe es ja gerade schon mal anklingen lassen, ein Ende ist ja nicht immer schlecht. Das kann ja auch ein Anfang für was Neues sein, für was anderes.
Wie fandest du die Pressekonferenz von Max Eberl, also von Borussia Mönchengladbach zum Rücktritt? Gerade oder besonders die Reaktion vom Gladbach-Präsidenten Königs? Es schließt sich eine Tür und dann öffnet sich mal wieder eine. Waren das die warmen Worte, die man jemandem zum Abschied mitgibt?
Ich glaube, dass die Frage, da ist ja schon die Antwort eigentlich mit drin. Das sind natürlich keine schönen Worte und die will man auch nicht hören. Ich glaube, rückblickend hätte man vielleicht auch auf diese Pressekonferenz verzichten können. Die hätte man nicht machen müssen, aber da gibt es dann zum Beispiel einen Pressesprecher, der das ja dann zu entscheiden hat. Vielleicht würde der im Rückblick auch anders entscheiden, ich weiß es nicht. Aber ich sage es mal einfach so, der Verein ist sehr familiär, man kennt sich dort jahrzehntelang, die Direktoren ja auch etc. Und die sind ja auch so die Eckpfeiler für das, warum Borussia Mönchengladbach da steht, wo sie stehen. Aber im Umgang mit Mitarbeitern war es jetzt nicht immer so total liebevoll. Das als Antwort.
Und dann hast du vorher schon den großen Sprung geschafft zu Magenta Sport, seit 17, wenn ich recht informiert bin, und jetzt RTL Plus seit dieser Saison. Ich wüsste gerne, weil du ja dann auf dieser Oberhausen-Seite warst und auf der Bökelberg-Seite, wie schwierig es für, also erstmal, wie das zustande gekommen ist und wie schwierig es jetzt plötzlich für dich war, wieder super neutral zu sein, weil du ja dann wieder klassischer Journalist warst.
Das war ehrlich gesagt wirklich nicht schwierig, weil ich wollte das unbedingt. Also ich war ja bei Borussia Mönchengladbach im Fohlenradio, war ich ja natürlich nicht neutral, weil ich es ja auch nicht sein sollte. Also das wäre ja Quatsch. Ich war natürlich für Borussia Mönchengladbach da. Aber wenn man sich das angehört hat oder wenn man mal Leute fragt, die da ständig reingehört haben, die würden sagen, klar war der für Borussia, aber der war nie respektlos oder sonst irgendwas anderen gegenüber. Ich habe nie irgendwie die Fassung verloren oder andere Teams beleidigt oder sonst irgendwas. Es gab ja das ein oder andere Radio in der Bundesliga, die das ja anders gehandhabt haben. Aber für mich war klar, wenn der Gegner besser ist, wenn das Tor des Gegners sensationell ist, dann habe ich das zu respektieren und dementsprechend habe ich es auch kommentiert. Es war für mich dann ehrlich gesagt ja auch eine Oase, wenn es dann zu Magenta ging und ich wusste, Duisburg gegen Kaiserslautern, was für ein geiles Spiel, aber zu beiden Teams habe ich überhaupt gar keinen emotionalen Bezug, sondern ich weiß, das sind zwei überragende Traditionsvereine mit zwei überragenden Fangruppierungen oder Eintracht Braunschweig, was für ein geiler Verein, was für ein geiles Stadion zum Beispiel, da setze ich mich rein, da will ich so viel Emotionen abmelken wie nur möglich, am besten noch 5 Tore sehen, richtig abgehen und danach gehe ich nach Hause und ob da einer gewonnen hat, verloren oder sonst irgendwas, das beschäftigt mich dann die kommende Woche nicht mehr. Das war bei Borussia Mönchengladbach natürlich anders. Ich war ja gleichzeitig noch Teil des Social Media Teams, also ich war Social Media Manager, da wusste ich, wir verlieren am Wochenende, dann aber mal gucken wir mal, wie die nächsten Posts so sind in den nächsten Tagen. Ne? Das hat einen dann natürlich immer wieder beschäftigt und das hat man dann auch mit nach Hause genommen. Und Magenta war für mich und ist es für mich heute noch, das ist für mich keine Arbeit, sondern das ist so, weiß ich nicht, wie wenn der Akku leer ist vom Handy, dann steckst du das in die Steckdose und dann weißt du gleich, stehen da wieder 100%. Magenta ist meine Steckdose und wenn ich mal leer bin, dann klinke ich mich da rein. Und dann kann es weitergehen.
Wie ist es denn mit RTL Plus Europapokal? Also das stelle ich mir doch dann richtig geil vor. Also ich meine, nichts gegen dritte Liga, aber die großen Städte dieser Welt so schön zu erkunden und am Spielfeld ranzustehen und ja, wie gesagt, Europapokal mitzuerleben, Flutlicht unter der Woche, das ist doch ein bisschen was anderes als ja, Brot- und Butterspiele am Wochenende.
Also, das machen ja viele, dass die das genau sagen. Und deswegen muss ich das einmal sagen. Und das mache ich nicht, weil ich da arbeite, sondern die dritte Liga ist einfach geil. Ich liebe die dritte Liga. Ich bin am Sonntag vor 46.000 im Stadion bei Kaiserslautern gegen Saarbrücken. Jetzt sag mir mal Bundesligaspiele am Wochenende oder Zweitligaspiele, die da mithalten können. Die kannst du auch nur an einer Hand abzählen, ja? Also das sind wirklich grandiose Teams, das sind wirklich leidenschaftliche Fans. Das sind im Übrigen Übertragungen vor Ort. Wir sind bei jedem Spiel mit einem Ü-Wagen, mit Regisseur, mit Kommentator, mit Moderator, mit Leiter der Sendung, mit Aufnahmeleiter vor Ort. Das gibt es teilweise heutzutage. Bei Bundesligaspielen nicht. In der zweiten Liga gibt es das nicht. Das ist richtig geil und ich bin da Teil von und möchte das, solange es geht, sein. Natürlich ist zweite Liga, Bundesliga drüber. Europa League ist nochmal was ganz anderes. Aber das ist für mich kein Larifari und Pipifax, sondern das mache ich wirklich von Herzen gerne, Liga 3 bei Magenta Sport und Europapokal bei RTL Plus mit diesen ganzen erfahrenen Leuten, mit diesen exotischen Teams, mit dieser Brisanz der europäischen Pokalnächte. Das ist, wenn ich daran denke, morgen in der Konferenz zu sitzen, mit so hocherfahrenen Leuten, was weiß ich, wie Jürgen Schmitz zum Beispiel, der seit 30 Jahren Bundesliga macht, ja, oder Klaus Feldmann ist da und sowas. Das ist für mich, da bin ich wie im Süßigkeitenladen. Ich sitze da und muss gucken, dass ich auf jeden Fall auch was sage und nicht nur zugucke und zuhöre und staune.
Du hast ja ein gewisses Markenzeichen. So bist du noch sehr jung, aber du hast schon ein Markenzeichen, wie ich finde. Denn es gibt keinen, der so laut Torschreie herausruft wie Christian Straßburger. Ich denke an das 2-1 von Markus Thuram, ne? Fußball, du geiles Stück, was du gesagt hast. Das 2-1 von Benze Baini gegen Bayern. Oder, ich habe es fast befürchtet, du hast ja dann teilweise auch die richtig geilen Spiele, Eintracht Frankfurt gegen Betis Sevilla, Verlängerung. Und ich dachte mir, wenn der Strassi vor Ort ist, bestimmt schreit er gleich rein, dass Frankfurt den Ausgleich macht. Und was ist passiert? Frankfurt hat den Ausgleich gemacht, Hinteregger. Und mein Ohr hat dann noch lange geklingelt. Ist das schon immer so gewesen, dass du so emotional warst? Hat sich das entwickelt oder bist du einfach so?
Ja, das ist die große Frage. Also ich glaube einfach, ich bin so. Also ich habe leider keine, oder man müsste es mal googeln. Ich weiß gar nicht, ob es von RWO FM noch irgendwelche Aufzeichnungen gibt bei YouTube oder sowas, irgendwelche Zusammenschnitte. Da habe ich auch schon so kommentiert. Ich sage immer, ich kann nicht anders. Das sind dann natürlich Ausschnitte. Das sind dann Momente. Die anderen 20 Spiele der Saison, wo nichts passiert, da bin ich natürlich auch ruhig. Na, da hört man nichts. Aber ich habe manchmal einfach auch das große Glück, dass ich dann irgendwo sitze und ein Spiel kommentiere, wo dann einfach legendäre Momente passieren. Und es gibt ja dann auch immer Leute, damals auch, ich habe viel schon gelesen, die gesagt haben, ja, wo willst du denn hin, wenn du mal ein WM-Finale kommentierst? In welches Regal willst du denn dann greifen? Wo ich mir denke, Freunde, das kann ich gar nicht. Ich kann da gar nicht sitzen und sagen, Moment, das ist jetzt dritte Liga oder Moment, das ist jetzt Europapokal 16. Finale, das kann ich gar nicht. Ich sitze da, ich kommentiere dieses Spiel und alles um mich herum ist mir egal. Ich bin 90 Minuten da drin und lass mich faszinieren von dem, was da passiert. Und wenn dann was Geiles passiert, wie, was weiß ich, dieses Traumtor von Alabak hier von ein paar Wochen beim MSV Duisburg und ich noch weiß, Alabak hier kommt dahin, spielt die ersten Spiele, fällt dann total unten runter, ist verletzt, hadert mit sich selber, spielt dann wieder und bricht aus sich hinaus und 10.000 Fans und 10.000 Fans jubeln damit. Es ist brutal wichtig für die alle. Ich gucke nach links, gucke nach rechts, sehe die Leute weinen, umarmen sich, weil die wissen, der MSV darf nicht in die Regionalliga. Also da tut es mir leid. Das ist dann für mich eben WM-Finalgefühl. Und sollte ich irgendwann mal das Glück haben, WM-Finale zu kommentieren, Freunde, dann könnt ihr euch sicher sein. Dann bleibe ich
genauso. Dann nimmst du uns mit.
Dann nehme ich euch mit, ich habe die Tempelfunktasse in der Hand, habe das T-Shirt an und dann rufe ich auch so raus, was gerade in mir ist. Ich kann es nicht anders und ich möchte es auch nicht anders. Und deswegen bin ich völlig fein zum Beispiel auch damit, wenn der eine sagt, der geht mir übelst auf den Sack, weil der aus allem immer ja, ein Europapokalfinale macht. Und der andere sagt, ja, der schreit mir immer zu viel. Das ist mir egal. Ich freue mich darüber, wenn die Leute mit mir mitfiebern, wenn die Leute sich auch so einfach fallen lassen und sagen, dass denen das gefällt, weil ich zu den anderen leider sagen muss, ich kann es nicht anders.
Eberhard, die Schlagzeile hast du. Straßburger Doppelpunkt, WM-Finale, wenn dann nur mit dem Tempelfunk.
Und Christian.
Und Tasse. Und Käppi haben wir dann auch. Wer weiß, was wir bis dahin alles haben.
Unterhose.
Wer weiß, vielleicht haben wir die schon. Ein weiterer Karrierehöhepunkt, mutmaßlich mal, war ja sicherlich für dich auch die EM 2021, wo du Spiele kommentieren durftest. Und jetzt hast du viele emotionale Momente ja beschrieben, in positiver Hinsicht. Und natürlich, da wo Licht ist, ist auch viel, viel Schatten. Wir wissen, was passierte beim Dänemark-Spiel. Christian Eriksen brach zusammen im Herzstillstand, wurde viele, viele Minuten auf dem Platz reanimiert, zum Glück erfolgreich. Was sind das für Minuten, was sind das für Momente für einen jungen Mann auch, der das miterlebt, diese Emotion und ja ein durch und durch, das unterstelle ich dir mal so, wie ich dich jetzt bis jetzt kennengelernt habe, positiver Mensch bist, wenn denn Sensemann auf einmal auf dem Platz steht und man ja zwischen Licht und Schatten taumelt.
Ja, das war, das war einfach nur grausam. Ja, also man hat das gesehen und ich dachte, was ist das denn? Das muss ein Foul gewesen sein oder so. Jetzt kommt gleich die medizinische Abteilung und dann merkte man auf einmal schon im Publikum, die Fans guckten schon anders. Man sah bei den Spielern und dann habe ich nur gesagt, glaube ich, nein, bitte nicht. Und dann ging das schon los. Man hat relativ schnell gesehen, das ist ernst. Ich habe dann auch einfach irgendwann relativ schnell, glaube ich, auch einfach mich ausgetastet. Das brauche ich nicht zu kommentieren. Man braucht auch von mir, Christian Straßburger, dazu keinen Kommentar oder keinen Satz, den man dann irgendwie, was weiß ich, irgendwann mal zitiert oder sonst irgendwas, sondern da habe ich einfach nur gebetet. Da habe ich gesagt, bitte lass jetzt nicht diesen Menschen da sterben. Da war alles andere war egal. Wir haben das ja aus dem Studio gemacht in München. Es kam relativ schnell Mitarbeiter von Magenta TV damals rein, damit ich da nicht alleine bin, damit wir da irgendwie durchkamen. Ich musste dann einmal irgendwas durchsagen, kann mich gar nicht mehr daran erinnern, und bin dann raus aus dem Studio. Und dann ist es so, da haben wir da zu dritt zum Beispiel auch mein Kollege damals, Benny Zander, wir haben da gestanden und ja, ich musste einfach Tränen loslassen. Ich war sowieso schon voller Emotionen, weil ich dachte, okay, Europameisterschaft, wie machst du das? Schaffst du das überhaupt? Und dann war ich sowieso schon richtig ja, im Tunnel und dann so eine Situation, da musste ich einmal kurz weinen. Die waren auch alle bei mir. Ich habe ihn gerade schon angesprochen, Yannick Bakic, der auch für Magenta arbeitet, war auch dort, ist dann mit mir auch im Studio geblieben, weil das Spiel ja weiter lief. Das muss man sich mal vorstellen. Also es lief weiter und dann kam irgendwann Gott sei Dank die Nachricht, er hat es geschafft. Und dann ist natürlich total Last abgefallen. Ich habe mich brutal gefreut, weil ja auch die Familie da war. Und boah, das wäre grausam gewesen. Und heute spielt er wieder, heute trifft er wieder, heute fasziniert er wieder. Christian Eriksen werde ich niemals vergessen. Und hoffe, dass so etwas bei ihm und bei keinem anderen jemals wieder passiert. Weil das war echt brutal grausam.
Bist du da als Reporter auch gewachsen?
Ich glaube, es gibt immer mal so Momente, wo man dann merkt, okay, danach hat man das Gefühl, ich reagiere jetzt anders, als ich vielleicht vorher reagiert hätte. Ich würde dann, wenn du das so sagst, Eberhard, ist man da gewachsen, würde ich dem zustimmen, ja. Aber fürs Leben zum Beispiel, es gab vor wenigen Wochen eine Situation, da war ich mit meinem lieben Freund Alexander Klich unterwegs und ja, dann waren wir Zuschauer und Ersthelfer von, da war ein Fahrradfahrer, der ist einfach umgekippt auf der Straße. Und dann hat man auch relativ schnell gesehen, es war ein Herzstillstand und wir waren Zeuge, wir haben es gesehen. Gott sei Dank kamen auch wieder ganz schnell ganz viele Ersthelfer. Ich habe den Notarzt gerufen und sowas. Wir haben das alles hautnah miterlebt. Ich habe das heute noch vor Augen und da kam dann 2 Tage später leider die Nachricht, dass der Mann es nicht geschafft hat. Und da sieht man dann auch mal, wir reden jetzt hier über Fußball und wir erfreuen uns an Dingen und Europapokal und scheiß die Wand an. Also das Wichtigste ist Gesundheit. Das Wichtigste hat mit Fußball wenig zu tun.
Das ist schon beeindruckend. Was hast du für Reaktionen gekriegt aus der Redaktion und von Zuschauern auf deine Art der Kommentierung? Und wie ist dann die EM für dich weitergegangen? Hast du die denn anders kommentiert?
Ich habe ausschließlich Liebe erfahren. Und deswegen sage ich ja, also das ist auch nichts. Ich bin ja auch öfter mal ironisch und so weiter und so fort. Hab sehr gerne den Schalk im Nacken. Aber Magenta Sport ist für mich mehr als Arbeitgeber. Ich arbeite dort einfach mit Freunden oder mit Leuten, die mir sehr wichtig sind, die mir ans Herz gewachsen sind. Wir sind eine eingeschworene Mannschaft und ohne die hätte ich das wahrscheinlich auch an diesem Tag nicht so hinbekommen. Und mit denen mache ich auch dritte Liga und mit denen machen wir das dritte Liga-Top-Thema und mit denen machen wir ganz anderen Schabernack. Und ja, die haben mich dann getragen, mehr oder weniger. Und du hast es ja auch gesagt, daran ist man dann gewachsen. Was soll dann noch passieren? Es ist ja sowieso ganz oft im Leben so, man macht sich Gedanken ohne Ende vor irgendwelchen Dingen. Was kann alles schiefgehen? Was läuft da? Was ist das? Das meiste davon, das findet gar nicht statt, reell. Ja? Sondern die Gedanken, die man sich macht, was alles schiefgehen kann, die sind alle für die Katz. Die muss man wegschmeißen. Man muss einfach durchgehen. Man muss es machen. Dann wird man schon sehen, dass das Schlimmste, was passieren kann, dass man eben vielleicht nicht die Freundin bekommt, in die man verliebt ist. Aber auch das hat Gründe. Ja? Dann war das einfach nicht diejenige. Oder den Job, den man so gerne hätte. Dann war der einfach nicht für einen bestimmt. Ja? Aber es kommen immer wieder auf dem Weg wunderbare Sachen, die man dann einsammeln sollte, erleben sollte, einatmen sollte und aufhören sollte, gleich an das Nächste zu denken, den Weg direkt weiterzugehen, sondern auch irgendwo mal stehen bleiben, sich auf eine Bank setzen und sich des Lebens erfreuen. Solche Dinge. Und das hat mich auch diese Geschichten gelehrt. Und das hat mich A, als Mensch weitergebracht und natürlich auch B, als Kommentator.
Jetzt hast du ja eine Menge Erfahrung schon sammeln können, dürfen, müssen. In manchen Fällen ja, wie wir ja gerade erfahren haben. Du bist sehr zufrieden bei deinen jetzigen Arbeitgebern, hat man ja auch rausgehört. Das füllt dich aus. Du bist Anfang 30, aber hast ja sicherlich schon irgendwo noch eine Vorstellung, wo es mit dir noch hingehen soll. Wie ist denn so der private Businessplan von Herrn Strassburger?
Ich habe irgendwann mal gelernt, wenn der Mensch Pläne macht, dann lacht der liebe Gott. Mein Plan ist heute zum Beispiel, nach diesem Podcast treffe ich mich mit wunderbaren Menschen und dann reden wir ein bisschen, dann haben wir ein bisschen Spaß, dann essen wir einen schönen Spargel, dann trinken wir ein, zwei, drei Kölsch und dann gucken wir ein bisschen Fußball. Das ist das, was ich jetzt weiß. Was morgen zum Beispiel ist, das weiß ich gar nicht. Wenn alles so bleibt, wie es ist, dann kann ich glücklicher nicht sein. Also ich kann zweimal am Tag warm essen, wenn ich möchte. Teilweise mache ich das sogar. Und ich kann mich meines Lebens erfreuen. Und der Rest kommt dann schon von alleine. Ich weiß nicht, ob irgendwann jemand anruft und sagt, hör mal zu, wir wissen, du liebst die dritte Liga, aber liebst du nicht vielleicht auch die Bundesliga und könntest das bei uns kommentieren? Das weiß ich nicht. Das kann ich auch, glaube ich, nicht beeinflussen. Ich kann einfach meine Arbeit machen. Ich kann so sein, wie ich bin. Und wenn es mal irgendjemandem gefällt, Senderverantwortlichen, dann wird er sich schon melden. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn Magenta sagt, pass mal auf, die Bundesliga, die würde uns noch gut zu Gesicht stehen. Dann haben wir nämlich alles erledigt. Dann brauchen wir nicht weiterzureden. Dann hoffe ich einfach, dass die Magenta-Freunde sagen, komm, in die Bundesliga setzen wir diesen Schreihals auch noch. Ne? Dann setze ich mich da auch rein. Aber ohne jetzt noch 1000 Jahre auszuholen, ich habe schon ganz andere Zeiten erlebt in meinem Leben. Da wusste meine Mutter nach 14 Tagen des Monats nicht, was machen wir denn jetzt die nächsten 2 Wochen? Was gibt es noch zu essen? Wo kriege ich noch Geld her? Und wie kann ich meinem Sohn morgen die 1 Euro auf den Tisch legen, weil er sich doch gerne morgen in der Schule ein Baguette kaufen will, anstatt das belegte Brot von mir? Das war hart. Aber darüber nachzudenken, ob ich jetzt in einem Jahr noch dritte Liga mache oder vielleicht doch Bundesliga oder doch noch mal Champions League, ich möchte einfach glücklich sein. Und das macht mich heute, macht mich das glücklich, dann macht mich das morgen auch glücklich.
Ich habe eine Schlagzeile gelesen, die ich bemerkenswert fand. Der Shootingstar unter den deutschen Reportern. Das ist ja schon eine ganz schöne Bürde. Und eine zweite Geschichte bin ich wahrscheinlich vielleicht nicht der Erste. Du erinnerst mich unglaublich an Patrick Wasserzieher. Vielleicht bin ich der Erste, der das sagt. Wäre das eine Karriere? Bitte?
Es gab schon mal einen, der mir das gesagt hat. Stimmt.
Unglaubliche Ähnlichkeit mit Patrick Wasserzieher. Dafür kannst du ja nichts, aber kannst du mit diesem Vergleich was anfangen und kannst du mit dem Wort Shootingstar was anfangen?
Wer hat denn Shootingstar geschrieben?
Es war
die Wendy.
Rheinische Post, glaube ich.
Ah, ja, gut. Also Shootingstar, das ist ja nichts Negatives. Also wenn da stehen würde, Deutschlands beschissenster Kommentator, da würde ich sagen, oh, dann habe ich jetzt was zu tun. Aber mit Shootingstar, das müsste wahrscheinlich bei der Europameisterschaft oder so passiert sein. Das nehme ich herzlich gerne an. Und darüber freue ich mich natürlich auch. Und Patrick Wasserzieher, muss ich ganz ehrlich sagen, es gibt kaum einen besseren Sportjournalisten als Patrick Wasserzieher. Ich habe ja vorhin davon erzählt, dass ich bei Sky Praktikant war. Und da war ich 10 Wochen. Und ich habe Sky 90 damals geliebt, als es noch die Sendung nach dem Sonntagsspiel war. Ich habe alle Sendungen geguckt und war dann auch als Praktikant, ich hatte ja nichts anderes zu tun, 10 Wochen am Stück bei Sky 90, immer sonntags, habe mir das alles angeschaut. Wie wird die Sendung gemacht? Was macht Patrick Wasserzieher? Ich habe die Sendung dann da im Studio verfolgt und sowas. Ich hatte teilweise gar keine Aufgabe und die Leute haben wahrscheinlich auch gedacht, was will der denn jetzt zum 8. Mal hier? Aber ich habe es einfach genossen, da zu sein. Von Patrick Wasserzieher zu lernen, heißt vom Besten zu lernen. Wie er Interviews führt, wie akribisch er sich vorbereitet, wie er sein Team so strukturiert, wie er sagt, schau das nochmal nach. Der ist nämlich so, er würde gar nicht zu Twitter passen, weil er holt sich erstmal noch ein, zwei Quellen, bevor er irgendwas sagt. Ja, das gibt es ja heutzutage gar nicht mehr. Er ist total fokussiert und er hat so eine Art und Weise an sich, die mir einfach gefällt. Manchmal hat er in Runden gar keine Fragen gestellt zu dem Gast, sondern er hat nur hingeschaut und hat gewartet. Und das ist eine Gabe. Eine Gabe, einfach auch mal Dinge geschehen zu lassen. Und hin und wieder habe ich ihn damals dann mit Borussia Mönchengladbach in Stadien getroffen. Wir haben uns begrüßt und sowas. Ich hatte auch das Gefühl, er wusste noch, wer ich bin. Aber wenn ich ihn irgendwann mal wiedersehen sollte und mit ihm irgendwo mal in einer Runde sitzen sollte oder sowas, ich hätte schon mal wieder Lust, mich mit ihm länger auszutauschen. Weil, ja, also da kann man sich wirklich glücklich schätzen, dass es so einen in Deutschland gibt.
Lieber Christian, wir, denke ich mal, schließen hier langsam, weil der Spargel ist bald fertig. Akku vom Laptop ist fast alle und was noch schlimmer ist, mein Glas hier auch. Wir möchten dir zum Schluss noch die Gelegenheit geben, dich bei Eintracht Braunschweig ein bisschen einzuschleimen. Thomas Wagner hat, naja, die Chance nicht ganz genutzt. Jörg Dahlmann hat sich verweigert. An dich auch die Frage, warum steigt Eintracht Braunschweig am 14. Mai an der Hamburger Straße im Eintrachtstadion direkt auf?
Dann müsste ich jetzt lügen. Ich hätte dir jetzt gesagt, Eintracht Braunschweig wird Relegation spielen,
gut,
also
danke,
Platz 3.
Danke für die Antwort. Kommen wir zum nächsten Punkt. Es gibt noch Arbeitsaufträge für dich, bitte, bevor du hier höflichst verabschiedet wirst. Zum einen, bitte besorg uns die Adresse vom Thomas Wagner, wenn er noch einen so ganz tollen Kaffeebecher für Oma haben möchte.
Ich sehe spätestens am Samstag wieder.
Zweitens, mach uns beim Serdar so ein bisschen bekannt. Ja, flüster uns da so ein bisschen rein. Und das Dritte habe ich vergessen. Egal.
Das Dritte ist bestimmt, dass du dann bitte der Moderator bist, wenn wir am 14. Mai den Aufstieg von Eintracht Braunschweig gegen Viktoria Köln feiern, was Magenta Sport, der beste Sender der Welt, natürlich live übertragen wird. Und wir freuen uns, wenn wir dich dort sehen. Ich weiß nicht, ob du da Einfluss hast auf die Wahl.
Nein.
Aber wir freuen uns, wenn Magenta Sport sich in der Business Lounge herumtreibt und unsere Tempelfunk-Shirts abfilmt.
Da bin ich gespannt. Es ist noch nicht eingeteilt, das passiert noch, aber wenn ich in Braunschweig bin, dann sehen wir uns dann natürlich.
Eberhard, du bist viel zu bescheiden. Wenn du das kommentierst, stehen wir natürlich Magenta Sport kostenlos zur Verfügung. Gerade wenn wir aufsteigen, also dann sind wir dabei. Also das, da schmeißen wir uns vor die Kamera.
Ja, okay. Das können wir so festhalten. Martin, wir haben ja schon das ein oder andere Mal gesprochen.
Ja.
Deswegen wusste ich ja, was auf mich zukommt. Den Eberhard habe ich heute kennengelernt. Und da muss ich mal ganz ehrlich sagen, dass du, und du bist, glaube ich, 49, müsste stimmen. Ne? Wie alt bist du?
Ich war vor 6 Jahren mal 49.
Okay, du siehst aus wie maximal 49. Aber dass du dir Gedanken machst, dass du das recherchierst, dass du dich freust, dass du Fragen vorbereitet hast für mich. Also irgendwie berührt mich das, weil du sitzt da, du scheinst ein ganz toller Mensch zu sein. Du bist wie so ein Teddybär, den man knuddeln will. Wie so ein Opa, den sich jeder wünscht. Ein junger Opa, den sich jeder wünscht. Also da kann ich nur sagen, es hat mich echt gefreut, heute Eberhard auch mal zu dir Hallo sagen zu dürfen, mit dir eine Stunde reden zu dürfen. Ganz toll und gerne wieder.
Danke, es gibt Positives und Negatives. Positives, also ich bin Journalist, ich habe 300 Interviews geführt oder so, also das weiß ich schon, wie das geht. Zu meinem Alter.
Recherchieren ist eine Ehre.
Ich war heute mit meinem 8-jährigen Sohn bei Edeka einkaufen und dann haben wir diskutiert und die Frau vor uns sagte: Ach, wie schön, der Opa versteht das schon. Und da habe ich gesagt: Ist der Vater. Ach so, also das passiert. Also Opa ist schön, wenn man wirklich einer ist. Ich bin junger Vater, was man nicht sieht. Aber es hat mir eine große Freude gemacht, Christian, weil du eine Tiefe, das gebe ich zu, eine Tiefe hast, die ich dir nicht sofort zutrauen wollte und die ich mich sehr freue, sie heute in dir entdeckt zu haben. Vielen Dank.
Ich kann immer nur sagen, ich kann ja nicht immer als offenes Buch rumlaufen. Ne? Soll ja nicht jeder lesen können. Ich entscheide, wer das lesen darf.
Das wissen wir auch wirklich zu schätzen. Also Eberhard, da kann ich mich nur anschließen. Du hast uns hier wirklich heute echt mitgenommen. Das war ein emotionaler, ganz toller Ritt, wenn ich das mal so platt sagen darf. Vielen, vielen Dank. Und wir wünschen dir nur Danke. Das Beste, vor allen Dingen Gesundheit. Und wir freuen uns sehr darauf, dass wir dich am 14. Mai im Eintrachtstadion am Mikrofon für Magenta Sport unterstützen dürfen. Nein, also wie gesagt.
Oder wer auch immer moderiert.
Wir nehmen jeden. Hauptsache, wir kommen vor die Kamera.
Neben Peter Vollmann stehen wir gerne.
Also, super, toll.
Bleib Dankeschön für die gesund und ich hoffe, wir bleiben so ein bisschen in Kontakt. Also bist wirklich ein sympathischer, herzensguter Mensch, glaube ich.
Absolut.
Ganz klasse.
Dankeschön, Martin. Dankeschön, Eberhard. Und jetzt zum Spargel.
Haut rein.
Tschüss,
Alles klar.
Eberhard.
Mach's
Mach's gut,
gut,
ciao.
Christian.
Mach's
Guten
gut.
Appetit.
Tschüss,
Danke.
Zuschauer. Bis zum
Tschüss.
nächsten Mal. Ciao.
Bye-bye.